Wir möchten nun das Wort Gottes betrachten, 1. Petrusbrief 4, die Verse 7 bis 11. Ich habe die Überschrift gegeben, Gnade lässt handeln und gute Verwalter. Die Predigt hat auch ein bisschen mit Pfingsten zu tun, obwohl es nicht für Pfingsten gedacht ist, da doch der Text fest auch vom Wirken des Heiligen Geistes redet mit den Aussagen, die der Text weitergibt. Ich lese die Verse 7 bis 11. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Wir wollen heute fortfahren mit der Serie über den 1. Petrusbrief. Gnade ist ja das Hauptthema dieses Briefes. Vorbild darin ist unser Herr Jesus Christus. Die Gnade, deren wir teilhaftig geworden sind, lässt uns nach dem Vorbild Jesu handeln. Es ist der Geist Gottes, der uns dazu befähigt. Petrus leitet dieses Handeln ein, indem er unseren Fokus darauf richtet, dass das Ende nahe gekommen ist. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Was ist hier das Ende aller Dinge? Es ist die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. In Offenbarung 22,20 sagt der Herr, ja, ich komme bald. Ist das denn nicht schon lange her? Im 2. Petrus 3,9 steht, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Unser Gott ist langmütig und barmherzig. Jakobus fordert in 5,7 zur Geduld auf. In Lukas 12,37 lesen wir, dass der Herr uns wachend finden möchte. Wir sollen somit in der Erwartung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus leben. Dies ist die natürliche Reaktion des zum Glauben an Jesus Christus gelangten Menschen. Siehe 1. Thessalonicher 1, 9 und 10. Das heißt, unser Leben und damit unser Handeln sollen auf ihn ausgerichtet sein. Was möchtest du, soll unsere Frage sein. Die Frage unseres Herzens soll sein, was möchtest du, Herr? Kommen zum nächsten Versen. Ein Vers, da ist noch Vers 7. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet, Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wir sehen, wir werden aufgefordert, 4 Dinge umzusetzen. Besonnen sein, nüchtern sein zum Gebet, Liebe untereinander haben und gastfrei sein ohne Murren. Besonnen. Gott hat uns ein Geist der Besonnenheit gegeben, 2. Timotheus 1,7. Der Geist Gottes hilft dem Gläubigen, gut abzuwägen und erst danach seine Entscheidungen zu treffen. Was gilt es abzuwägen? Römer 8,18 sagt dazu, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die Ewigkeit soll mit dem jetzigen kurzen Leben verglichen werden, abgewägt werden. Was prägt unsere Entscheide? Sind es Zukunftsängste, Menschenfurcht oder sonstige menschliche Gedanken? Oder werden die Entscheide von Gottes Willen und Gottes Maßstäben geleitet, die uns der Geist Gottes vorgibt? Auf das Zukünftige sollen wir sehen. Das Zukünftige ist viel größer, viel länger als das, was jetzt ist. Nüchtern zum Gebet. In Kapitel 1, 13 des Petrusbriefes wurden wir schon einmal aufgerufen, nüchtern zu sein. Im Zusammenhang mit unserer Gesinnung. Jetzt wird es im Zusammenhang mit Beten genannt. Der Apostel Paulus ruft in 1. Thessalonicher 5,8 und 2. Timotheus 4,5 auf, nüchtern zu sein. 1. Thessalonicher 5,8. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein. Und du aber sei nüchtern in allem. In allem, somit auch im Gebet. Wir können nur beten, wenn wir wach sind. Deshalb wird von unserem Herrn Jesus Wachen und Beten immer zusammen genannt. Wir sehen das an verschiedenen Stellen, Matthäus 26, 41, Markus 14, 38. Auch in Lukas 21, 36, was ich lesen möchte, wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Gerade in diesem Vers wird der Bogen zum Ende gespannt. Wir sehen, je näher das Ende, umso mehr sollen wir mit Gott reden, das ist beten. Bereits in 1. im Kapitel 1,17, 3,7 und 3,12 ist vom Beten geschrieben. Also Petrus legt viel Wert auch auf das Beten. Das heißt somit auch, dass Beten eine Grundlage ist des gläubigen Menschen. Wer nicht betet, hat eine gestörte Beziehung zu Gott. Beten ist wichtig, dem Herrn wie auch dem Apostel Petrus und sollte auch uns wichtig sein. Beten zeigt, dass wir nüchtern sind. Denn wenn wir beten, anerkennen wir, dass unsere Fähigkeiten und unsere Möglichkeiten nicht weit reichen, nicht weit gehen. Wir anerkennen, dass wir von Gott abhängig sind und auf ihn angewiesen. Wir setzen unser Vertrauen voll und ganz auf die Führung, die Weisheit und Kraft Gottes. Gott ist mächtig und befähigt uns für die Liebe untereinander. Er befähigt uns auch, richtig zu beten. Kommen wir zum Liebe untereinander haben. Petrus sagt, dass wir vor allen Dingen Liebe untereinander haben sollen. Die Bruderliebe wurde bereits in Kapitel 1, 22, 2, 17 und 3, 8 angesprochen. Die Liebe untereinander ist auch Paulus wichtig, zum Beispiel in 1. Korinther 16, 14, 1. Thessalonicher 3, 12 und Johannes in 1. Johannes 3, 11. Es gibt noch viele weitere Stellen, wo von der Liebe untereinander die Rede ist. Hier in 1. Petrus 4, 8 koppelt Petrus die Liebe an, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Sprüche 10, 12 sagt, Hass erregt Zänkerei, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Jakobus 5, 20 besagt, so wisst, dass der, welcher Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Wenn wir vom Bedecken der Sünde lesen, so sollte klar sein, dass es nicht um Sündenvergebung geht. Die Sünde ist nach wie vor da. Sie ist nur bedeckt. Wir können keine Sünden vergeben. Aber wir können diese in einer gewissen Art und Weise bedecken. Jesus Christus ist der Einzige, der Sünden vergeben kann. Wir können das nicht. Aber wie können wir Sünden bedecken? Im Wort finden wir einige Hinweise dazu, dass wir die Sünden unserer Mitmenschen und insbesondere unserer Geschwister nicht breitschlagen sollen. Zum Beispiel mahnt Sprüche 11, 13 und 20, 19, wer Anvertrautes preisgibt, geht als Verleumder umher. Sprüche 11, 13 ergänzt, wer aber zuverlässigen Sinnes ist, hält die Sache verborgen. Ebenfalls finden wir eine Mahnung im Psalm 50, 19 bis 21. Hier steht, deinen Mund schicktest du los zum Bösen und deine Zunge spannte Hinterlist davor. Du saßest da, du redetest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter stießest du Schmähungen aus. Das hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Gott hat etwas dagegen, wenn wir drauf losreden, verleumden, uns anvertraute Dinge ausplaudern. Wenn unser Ich und nicht die Liebe das Zentrum unseres Handelns ist, dann werden wir genauso handeln. Wir werden ausplaudern, wir werden anvertraute Dinge breitschlagen, Sünden anderer breitschlagen. Meist wird dies auch unbewusst gemacht. Aber wenn wir näher hinschauen, sehen wir, dass wir besser dastehen wollen und uns damit über die Mitmenschen erheben. Wenn aber die Liebe Jesu uns drängt, dann werden wir Anvertrautes bei uns behalten und wir werden alles daran setzen, unsere Geschwister in Liebe zu ermahnen und sie ermutigen, die Sünden dem Herrn zu bekennen. Die Vergebung erfolgt durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist nicht Ziel, dass die ganze Gemeinde oder die ganze Welt von den Sünden erfährt. Deshalb heißt es hier, wird eine Menge Sünden bedeckt, weil sie nicht veröffentlicht werden. Und wenn jemand noch nicht im Glauben ist, so wollen wir auch nicht alle Sünden dieser Person auflisten und an die Tür heften, sondern wir wollen die Person für unseren Herrn und Heiland gewinnen, damit Sündenvergebung durch den Herrn Jesus Christus geschehen kann. Die Sünden bleiben den anderen gegenüber bedeckt und können so auch nicht zum Fallstrick werden für diejenigen, die das hören, indem sie nachher kommen und sagen, dieser hat doch das und das gemacht und das und das und das ist doch auch schon geschehen. Das ist nicht Ziel unseres Herrn Jesus Christus. Wir finden natürlich im Gegensatz dazu auch spezielle Fälle für unbußfertige Leute. Da wird ein ganz klares Schema auch aufgezeigt im Wort, aber dazu werde ich heute nicht kommen, da es nicht das Thema von heute ist. Es ging darum, wie werden die Sünden bedeckt? Die Sünden werden unsererseits bedeckt, indem wir sie nicht breitschlagen, indem wir sie nicht öffentlich machen, sondern für uns behalten und sie dem Herrn Jesus Christus anbefehlen und vor allem die Menschen, die das uns vielleicht anvertraut haben oder wo wir das gesehen haben, dass wir das im Bilateralen zur Sprache bringen und natürlich auch selbst bereit sind, von unseren Geschwistern Ermahnung zu ertragen. Dann noch der vierte Punkt, gastfrei sein ohne Murren. Gastfrei sein ist ein Ausdruck der Bruderliebe. Auch Römer 12, 13 und Hebräer 13, 1 fordern zur Gastfreundschaft auf. Wenn wir die Geschwister lieben, teilen wir großzügig, damit werden wir selbst reich gesegnet. Wir öffnen unsere Häuser und Wohnungen, die Gott uns gegeben hat, und lassen die Geschwister teilhaben daran. Dies wird vor allem in Zeiten der Verfolgung noch aktueller werden, wo wir Geschwister für eine Zeit aufnehmen müssen, dürfen, wollen und dadurch unser Platz zu Hause enger wird. Ohne Murren. Anfangs wird wahrscheinlich noch die Freude vorherrschen, wenn aber eine Zeit vergangen ist und die Gäste uns zur Bürde werden, was ist dann? Unser Murren kann auch ganz im Geheimen sein. Aber Gott hört es. Die Geschwister werden es unter Umständen an unserem Verhalten feststellen. Wir sind auch hier ganz auf die Kraft und Hilfe und Gnade unseres Herrn und Heiland angewiesen. Der Geist Gottes möge uns ein fröhliches Herz zur Gastfreundschaft geben. Kommen wir nun zu Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Petrus schreibt uns hier, dass jeder eine Gnadengabe empfangen hat und fordert auf, diese zu gebrauchen. Und zwar zugunsten der Geschwister und damit zugunsten der Gemeinde Gottes. Auch Paulus gibt diese Aufforderung in Römer 12, 6 bis 8, wo er schreibt, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen, es sei Weissagung nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst im Dienen, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Paulus schreibt des Weiteren in Epheser 4, 7, 11 und 12, Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Der Leib Christi hier auf Erden ist die Gemeinde. Damit sollten uns zwei Dinge klar sein. Erstens, jeder hat eine Gabe vom Herrn empfangen. Und zweitens, diese ist nicht für uns selbst bestimmt. Das von Petrus genannte Ziel, einander zu dienen, fordert auf, unsere Gaben einzusetzen für die Auferbauung jedes einzelnen Gemeindegliedes und des Wachstums aller Gemeindeglieder hin zum Haupt, das ist hin zu Jesus Christus, nach Epheser 4,15. So wird der Leib Christi erbaut und zugerüstet zum Dienst für den Herrn. Es gibt verschiedenste Gaben. Einige sind in den bereits gelesenen Versen genannt. Andere finden wir in 1. Korinther 12,4 bis 31. Gott allein weist jedem Einzelnen zu, was er, also was Gott möchte, nach seinem souveränen Willen. Und dies nicht, ist nicht davon abhängig, ob wir voll gesund sind oder irgendeine Einschränkung körperlich oder geistig haben. Gott weiß, was er jedem Einzelnen zumutet und was er von jedem Einzelnen erwarten kann. Die Aufgaben sind sehr verschieden. Nicht alle sind für die gleichen Dienste berufen. Sonst hätten wir viele Füße, aber keine Arme und so weiter. Nicht alle sind Evangelisten, nicht alle sind Lehrer. Frauen haben zum Teil andere Dienste als Männer. Mit der Gabe hat uns Gott aber auch die Verantwortung dazu gegeben. Wenn Gläubige in der Gemeinde sagen, sie hätten keine Gaben, dann beten wir doch dafür, dass diese erkannt werden. Denn jeder hat eine Verantwortung den Geschwistern gegenüber. Es heißt ja, dient einander. Wir sind Verwalter dieser Gaben. Wir sind aufgefordert, gute Verwalter zu sein. In Lukas 12,42 fragt der Herr, wer ist nun der treue und kluge Verwalter? Und Paulus schreibt in 1. Korinther 4, 1 und 2, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Gute Verwalter sind treue Verwalter. Treu ist jemand, der dranbleibt, der seine Gaben reichlich zum Nutzen der anderen einsetzt. Gute Verwalter wissen, was der Herr von ihnen verlangt. Gute Verwalter kennen ihren Herrn gut und wissen, was er möchte. Deshalb ist ein kluger Verwalter stets in Verbindung mit dem Herrn. Beten, haben wir schon gehört, beten, die Verbindung mit dem Herrn. Gebet und Lesen des Wortes sind die wichtigsten Grundlagen für einen treuen und klugen Verwalter. Lasst uns vom Herrn als treu und klug erfunden werden, indem wir die Gnadengaben Gottes reichlich für die Geschwister gebrauchen. Vers 11. Wenn jemand redet, so redet er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Dieser Vers schließt den Gedanken der Verse 7 bis 10 ab. Im Gebet reden wir zu Gott. Die Gnadengabe empfangen wir von Gott. Jetzt werden wir aufgefordert, zu reden und zu dienen. Mit unserem Reden und Dienen soll Gott verherrlicht werden. Und das durch Jesus Christus. Denn Jesus Christus hat in seiner großen Gnade uns erkauft. Er hat uns in seiner Gnade den Geist Gottes als Beistand und Unterpfand gegeben. Er hat uns die Gnadengaben dargereicht, die zur Erbauung des Leibes Christi benötigt werden. Alles hat uns Jesus Christus zur Verfügung gestellt. Was für ein Geschenk der Gnade! Und diese Gnade möchte, dass wir handeln, dass wir uns gebrauchen lassen. Gute Verwalter sind rar. Lasst jeden Einzelnen von uns dazugehören. Ich möchte noch zusammenfassen mit 8 Punkten. Erstens, wir sollen in der Erwartung unseres Herrn Jesus Christus leben. Zweitens, Besonnensein ist, die Dinge, die heute geschehen, mit der Ewigkeit im Vergleich setzen. Dadurch werden unsere Entscheide von Gottes Willen und Maßstäben geleitet. Drittens, nüchtern zum Gebet. Wir anerkennen unsere Abhängigkeit von Gott und setzen dadurch voll und ganz auf die Führung, die Weisheit und Kraft Gottes. Viertens, Liebe untereinander haben heißt hier, wir behalten Anvertrautes bei uns und wir verleumden niemanden. Ziel ist nicht, dass die Sünden ausgebreitet werden, sondern dass die Geschwister ihre Sünden bekennen und Ungläubige die Vergebung ihrer Schuld in Jesus Christus erleben. Das ist das Ziel. Fünftens, gastfrei sein ohne Murren. Bitten wir Gott doch um ein fröhliches Herz der Gastfreundschaft. Sechstens, Gottes Gnade durch Jesus Christus hat uns nicht allein aus Gnaden errettet, sondern jedes Gotteskind hat aus Gnaden eine Gabe erhalten, die es zur Auferbauung des Leibes Christi, das ist die Gemeinde, gebrauchen soll. Siebtens, jeder Gläubige hat gegenüber Gott die Verantwortung, die anvertraute Gabe als guter Verwalter zu nutzen. Achtens, unser Reden und Dienen soll Gott ehren. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir haben jetzt diesen Abschnitt gelesen. Du hast uns darin so viele Sachen mitgeteilt, obwohl es nur so wenig Verse sind. Lass uns das verinnerlichen, lass uns das in die Woche mitnehmen, dass wir doch das Gehörte für uns selbst wirklich auf uns selbst wirken lassen, dass es bei uns doch Früchte trägt, dass wir auf dich schauen, deine Ewigkeit anschauen, deine Herrlichkeit und so in dieser Welt vielmehr in dieser Abhängigkeit leben und damit auch alle anderen Dinge, die wir gelesen haben, tun. Hilf uns dabei, gib du uns die Kraft, denn wir allein, wir können es nicht machen. Wir brauchen dich. Du bist der Einzige, das befähigt, durch deinen Geist auch in unserem Leben das zu wirken. Wir bitten um deine Gnade und deinen Segen für unser Leben. Amen.